Ich grüße Sie, liebe Zuschauer, und sage herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Tacheles. Ja, wir berichten weiter über die aktuellsten Geschehnisse, vor allem in Bezug auf den Ukraine- und Russland-Konflikt, aber natürlich auch Iran und Amerika. Es wird irgendwie nicht ruhiger, im Gegenteil, man hat das Gefühl, dass es jede Woche noch mehr eskaliert und deswegen gut, die Einschätzungen zu hören von unserem Korrespondenten in St. Petersburg. Thomas Röper gibt uns eine andere Sicht, die uns in den Massenmedien leider viel zu oft vorgehalten wird. Also, hier sind die neuesten Einordnungen und Analysen von Thomas Röper bei Tacheles mit Röper und Stein. Ja, servus Thomas, grüß dich. Und schon wieder ist eine Woche rum und die Welt dreht sich munter weiter.
Ja, die Zeit rennt. Wie eine Woche, wieder eine andere Stadt.
Wie ist die Stimmung? Wo bist du gerade?
Jetzt bin ich wieder in Moskau.
In Moskau, okay. Ja, und wie ist es? Tankstellen, Schlangen werden größer, wird die Stimmung langsam, kippt es irgendwie?
Also es ist alles, es gibt kaum ein umstritteneres Thema gerade hier in Russland als diese ganze Tankstellengeschichte. Sieht sehr stark danach aus, als ob das teilweise künstlich wäre. Hab dann zwischendurch gehört, einige Tankstellen hatten wohl Benzin, haben aber einfach gesagt, die machen jetzt eine Stunde zu. Anweisung von oben. Die Kassen funktionieren eine Stunde nicht. Also solche Sachen gab es auch. Also gerade so, als wenn jemand diese Krise haben wollte, um den Russen vor Augen zu führen, dass eben Krieg ist, keine Ahnung. Also sah so ein bisschen so aus. Inzwischen, jetzt bin ich in Moskau, hier ist Benzin da. Problemlos, keine Schlangen, gar nichts. Ist jetzt alles wieder normal. Auf dem Weg von Rostov, wo ich war, hier hoch, 1100 Kilometer, war es teilweise schwierig, aber ab Gebiet Moskau, also Umland, so 300, 200, 300 Kilometer von Moskau, war es plötzlich völlig entspannt. Und dann gibt es die Nachrichten hier immer von irgendwelchen Gouverneuren nach dem Motto, ja, wir haben der Benzinverbrauch ist bei uns jetzt irgendwie 20% höher als im letzten Jahr. Obwohl die, ne, so. Also die Leute haben es da. Das ist echt ein Toilettensyndrom. Ich habe das jetzt gesehen. Ich kam in Moskau Umland an, dachte, ich tanke noch mal ein paar Liter nach für alle Fälle. Und dann war da so ganz kleine Schlange. Vor mir war ein Auto. Und dann der vor mir, der hatte auf dem Rücksitz 3 20-Liter-Kanister. Im Kofferraum noch mal 6 20-Liter-Kanister. Und die hat der alle vollgetankt.
Okay.
Haben es dann wie bekloppt. Links neben mir war einer, der hatte einen Anhänger. Im Anhänger hatte der, ich konnte nicht sehen, wie viele, aber vor meinen Augen hat der 2 50-Liter-Kanister voll gemacht, in den Anhänger gestellt.
Okay.
Also die Leute haben richtig fies das Hamstern angefangen. Und darum verstehe ich jetzt auch, wenn manche Gouverneure sagen, Leute, entspannt euch doch mal. Es wird gerade mehr Benzin verbraucht als letztes Jahr. Hört doch mal auf, so zu hamstern.
Also ist verrückt. Mit Toilettensyndrom meinst du Klopapiersyndrom wie in Corona?
Genau.
Also
ja,
okay, verstehe.
Also genau so irgendwie. Also es ist irgendwie alles schwer zu verstehen, was hier mit dem Benzin läuft. Da gibt es so viele Gerüchte und Verschwörungstheorien, das ist schon wirklich lustig. Und wenn du dann, wie gesagt, kommst, also ja, wie gesagt, unten in Rostov war es echt schwierig. Und aber dann, wenn du jetzt kommst du wieder hierher, hier ist gar nichts, aber die Leute haben es dann wie bekloppt. Mal gucken, also es ist irgendwie verrückt.
Gab es denn zu deinem Interview mit dem Roger, heißt jetzt Köppel oder Klöppel?
Köppel.
Mit K-Ö vorne dran, mit dem Herrn Köppel von der Weltwoche, der dich ja besucht hat oder ihr habt euch getroffen in Moskau. Gab es da noch irgendwie Feedback? Kam es da irgendwie nochmal irgendetwas Besonderes? Ja, irgendeiner Art und Weise. Hast du irgendwas mitgekriegt?
Ich habe da mal reingeguckt. Viele Kommentare, viele positiv, dann das übliche ein paar Hater dazwischen. Wird gut geklickt. Also, nix jetzt, kein Nachspiel.
Okay.
Also wer soll mich da angucken? Ich meine, mit dem Köppel haben wir Kontakt, wenn was ist, schreiben wir uns. Und ansonsten, was in Russland hat es kaum einer mitgekriegt.
Es wurde zumindest kritisch rezitiert hier von dem einen oder anderen Journalisten.
Was, echt?
Naja, das erkläre ich dir nachher, da will ich jetzt die Namen gar nicht nennen. Aber du, sag mal so, deine Sicht der Dinge wird nicht von allen geteilt, obwohl sie eigentlich auch Teil dieser vermeintlichen Aufklärungsbewegung sind. Beim Thema Russland, da scheiden sich die Geister. Also auch da.
Das ist ja nicht neu.
Da wissen wir ja, wir wissen ja auch, wer wem quasi die Stange hält. Also insofern dachte ich nur, dass da an dich vielleicht was rangetragen wurde.
Nein, also ich meine, die Leute, die mich kritisieren, die kommen da nicht zu mir. Die reden ja alle hinterm Rücken. Ich hab ja gewissen Herrschaften so oft angeboten, wir könnten doch mal live eine Diskussion führen. Die wollen ja immer nicht. Also kannst du vergessen, dass mich da einer anschreibt.
Gut, lass uns mal in die Themen der Woche kommen. Und zwar eins, das ist kurz nachdem wir Sendung gemacht haben, letzte Woche passiert. Es geht um den plötzlichen Tod des US-Senatoren Lindsey Graham. Wurde schon viel drüber gesprochen, aber noch nicht von uns. Jetzt würde ich gerne deine Einschätzung, deinen aktuellen Kenntnisstand abfragen, weil natürlich aufgrund dieser zeitlichen Nähe zu seinem Besuch in Kiew und in dieser Drohnenfabrik und dann seinem plötzlichen Herzinfarkt, Tod in Amerika drüben wenige Stunden später viele angefangen haben zu rechnen, geht denn das überhaupt? Kann denn der so schnell mit dem Zug nach Polen und dann mit dem Flieger zurück? War das nicht alles irgendwie ganz anders? Also da nichts Genaues weiß man nicht. Was weißt du denn?
Auch nichts. Nächstes Thema. Nein, im Ernst. Der Punkt ist folgender. Man müsste jetzt, wenn man wissen will, was da los ist, kann jetzt im Grunde jeder sich den Spaß machen. Jetzt könnte man anfangen, im Netz zu suchen. Der Typ war ja oft in Kiew. Gibt es in ukrainischen Medien oder amerikanischen Medien Meldungen davon, wie er von irgendwem zum Bahnhof begleitet wird, in Zug gesetzt wird, wegfährt? Gibt es die Meldung normalerweise bei seinen Besuchen, ja oder nein? Wenn es sie nicht gibt, okay. Wenn es sie früher gab und diesmal nicht, haben wir einen ersten Hinweis. Das gleiche gilt für seinen, warte mal ganz kurz, Sakrotit via Putstrin.
Ganz kurz. Irgendwie, du bist jetzt gerade live, gell? So nach dem
Motto. Ja, ich habe gerade eine Tür zu. Es kommt einer. So. Was soll ich sagen? Das gleiche Washington. Wenn er aus Kiew gekommen ist, gab es da früher in Washington am Flugplatz Journalisten, die ihn abgefangen haben. Guten Tag, Herr Graham, wie war es denn so? Ja oder nein? Wenn es das früher gab, diesmal nicht. Zweiter Hinweis. Dritter Hinweis. Wir wissen jetzt nicht genau, es gibt sehr widersprüchliche Meldungen über seinen Besuch in Kiew. War der Freitag und Samstag oder nur Freitag? Wenn er Samstag noch in Kiew war und Samstag tagsüber noch irgendeine Drohnenfabrik besucht hat, dass wirklich Samstag irgendwie Mittag oder so tagsüber war, dann wird das schon eng mit dem Zeitplan nach Washington zurückzukommen. So, und hier kommt der Punkt, wo ich sage, ich weiß es nicht. Ich hatte jetzt nicht die Zeit, das zu recherchieren, die Fragen, die ich gerade genannt habe, mal nachzurecherchieren. Kann aber jeder ja versuchen und dann weiß man mehr.
Wir hatten neulich in der Sendung das thematisiert und da war die Antwort meiner Kollegen so nach Motto, naja, wenn der wirklich bei einem Raketenangriff in Kiew gestorben wäre, wäre das doch eigentlich ein Grund, das auch öffentlich zu machen, weil man dann theoretisch das barbarische Regime darstellen könnte und damit natürlich dann diese ganzen Kriegsfalken Auftrieb bekommen könnten. Wie siehst du das?
Im Gegenteil, überhaupt nicht. Es ist ja immer die Frage, die Amerikaner, Trump will ja zwar also offensichtlich den Krieg weiterlaufen lassen und Geld dran verdienen, aber Trump hat bisher kein Interesse daran gezeigt, die Russen zu barbarisieren. Ja, das wäre jetzt die US-Regierung. Also Trump hält sich ja mit antirussischer Propaganda doch schon recht zurück. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn die jetzt in den USA verkünden würden, die Russen haben den Graham abgeschossen, dann wird es in den USA sicherlich ganz schnell genug Falken geben, die sagen, jetzt müssen wir gegen Russland zuschlagen. Die können da nicht einfach einen unserer führenden Politiker ausknipsen. Ist auch nicht in Trumps Interesse. So eine Eskalation will der nicht. Und die Russen genauso, wenn sie ihn ausgeknipst haben, dann lächeln sie, hinter den Kulissen ist die Nachricht angekommen, wozu an die große Glocke hängen. Also ich sehe das genau umgekehrt, wenn es passiert wäre so, dann hat keiner einen echten Grund, das laut zu sagen. Und dann kommt was anderes hinzu, und zwar die Tatsache, wir haben doch nun genug Fälle gehabt in den letzten Jahren, wo es schwere Zwischenfälle an der Front gab, wo es dann plötzlich Meldungen gab von NATO-Offizieren aus diversen europäischen oder auch Kanada-Ländern, die plötzlich irgendwie Herzinfarkte hatten. Wir hatten genug Fälle, wo es plötzlich nach irgendwelchen extrem lustigen Kampfhandlungen plötzlich medizinische Evakuierungsflüge gab, wo keiner gesagt hat, wer da in die Flieger ist. Also das heißt, die Praxis, dass Leute aus der NATO, in der Regel waren es bisher Soldaten oder Offiziere, vielleicht hohe Offiziere, dass die in der Ukraine zu Tode kommen und keiner was darüber sagt, ist auch nicht neu. Also von daher, wie gesagt, das ist für mich jetzt kein Hinweis. Für mich ist die spannende Frage, wenn man es rauskriegen will, ist die Frage, können wir rauskriegen, wann er aus Kiew abgereist ist? Gibt es eigentlich irgendwelche Bilder von ihm, wie er aus Kiew abreist oder in Washington landet? Und wenn wir zumindest mal wissen, wann er aus Kiew abgereist ist, können wir gucken auf die Uhr, passt das überhaupt mit der Reiserei nach Fasching?
Sagen wir mal so, hätten die Russen ein Motiv gehabt, was war er für ein Typ, mit was für Aussagen ist er aufgefallen?
Ja, der Typ, der Motiv hätten, selbst die Ukrainer hätten Motiv gehabt. Der Typ hat doch offen gesagt, der Krieg ist super. Die Ukrainer sterben, fast wörtlich, die Ukrainer sterben für die Interessen der USA. Die USA müssen kein einziges Menschenleben eigenes riskieren, nur ein bisschen was bezahlen. Das hat er unter Biden noch gesagt, als die USA was bezahlt haben. Der sagt, so billig, haben wir nie unsere Ziele durchsetzen können.
Best money we've
Nämlich
ever
Russlandsfrieden.
spent. Best money we've spent. Das hat er gesagt, ja.
Nur das war er. Also selbst die Ukrainer hätten einen Grund gehabt, den
Und vor allem
auszuknipsen.
mit einer diabolischen Grinse, and the Russians are dying.
Naja.
Also ganz ehrlich, es gab viele Nachrufe auf ihn. Ich möchte sie nicht wiedergeben. Ich möchte nur ein Bild in Erinnerung rufen oder aufrufen. So, wenn so ein berühmter Politiker stirbt, dann sollte man eigentlich davon ausgehen, dass gewisse Kondolenz, wie sagt man da, Blumen abgelegt werden, Leute Kondolenz, wie nennt sich das Wort?
Ja,
Ja, dass
Beileid, was
man
ich.
Beileid aussprechen und so weiter. Und es gibt ein Foto von einem kleinen, bescheidenen Blumenstrauß vor seinem Haus, wo jemand
Das
auch
kannst du
geschrieben
sogar hier
hat,
im Artikel finden. Geh mal runter, drittes Bild im Artikel.
von seinem, ja, genau, von 350 Millionen Amerikanern ein Strauß Rosen vor seinem Haus. Und ein recht bescheidenes Haus, muss ich gestehen. Also wenn man das sieht, wo der gewohnt hat, das sieht man jetzt auf dem Foto nicht, aber kein Rasen, kein gar nichts, irgendwie so ein kleines Reihenhaus. Ich hätte mir vorstellen können, dass der Herr Graham etwas pompöser lebt, weil er ja doch schon seit Jahrzehnten da in der Washingtoner Elite oben mitschwimmt. Ist nicht jedermanns Sache. Was ich neulich aufgeschnappt habe, und das ist jetzt auch nur wilde Spekulation, dass er den Amerikanern irgendwie lästig geworden ist, weil er vor kurzem in Disneyland alleine rumschlawinert ist und hat so einen Meerjungfrauen-Zauberstab in der Hand gehabt, und zwar ohne Begleitung, ohne Familie, ohne irgendwas, der ist ja nicht verheiratet und alles. Und da gab es den einen oder anderen, der gesagt hat, es kommt nicht so gut, wenn ein 70-jähriger US-Senator hier wie so ein Räuber durch Disneyland rumlungert, wo man doch weiß, dass er gewisse Vorlieben hat, war so eine Theorie, die ich jetzt nur mal in den Raum schmeißen möchte.
Mir zu weit hergeholt.
Wahrscheinlich.
Ist mir zu weit hergeholt. Also ich weiß es nicht. Ich denke, man könnte es relativ leicht rauskriegen. Nochmal, man könnte es leicht rauskriegen, indem man einfach nur wüsste, wann er aus Kiew abgereist ist. Wenn man das sicher weiß, dann kann man schon mal gut nachrechnen, ob er den Weg geschafft hätte. Punkt. Also ich will, also die Russen hätten jeden Grund gehabt, der Typ, die Russen haben den noch weniger gemocht als den John McCain und der war schon schlimm.
Es war der Protégé von John McCain.
Naja, aber
Ja.
aber Lindsey Graham ist über den hinausgewachsen
Und
in seiner
war ganz
Radikalität.
massiv beteiligt am Maidan damals
Ja,
auch.
ja, ja,
Ja.
ja. Aber
Also
das,
knietief im Blut der Ukrainer drin.
ja, und Graham ist noch über den McCain rausgewachsen. Also die Russen, also in Russland ist die Freude sehr offen gewesen, dass der tot ist. Aber natürlich wissen die Russen auch, der Rückgang der nächsten nach ist völlig egal.
Die Aussagen von ihm, einen Zusammenschnitt gesehen, Nuke Gaza, Bomb Everybody, so nach Motto, das ist das Gleiche, was wir mit den Deutschen gemacht haben. Da haben wir auch nicht drüber nachgedacht, ob das richtig war. Los, zack, macht sie fertig.
Ja, der hat auf alle Fragen eine Antwort: Bomben, Bomben
Bomben,
zerstören,
Bomben,
töten.
Bomben. Deswegen sind
Also es
viele
ist,
Leute
ist
nicht traurig, dass der weg ist.
ja, ich habe auch gesagt, ich habe sogar irgendwo geschrieben, ich könnte über ihn kein positives Wort schreiben, darum habe ich mir einen Nachruf erspart.
Und er hat seinen Kumpel John McCain wieder getroffen. Ja.
Ja, genau. Ja, interessant auch, dass seine Schwester jetzt nachrückt, ne? Die war,
Ist
glaube ich, auch
schon
nicht frei.
eingeschworen worden. Also seine Schwester,
Ja.
die, wenn ich es richtig verstanden habe, er ja auch mit großgezogen hat. Also die Eltern waren irgendwie nicht mehr da, Unfall, Krankheit, was auch immer. Und er hat an Elternstatt quasi die Vormundschaft für die jüngere Schwester gehabt. Und die ist dann jetzt sozusagen als Tochter, Anführungszeichen, Schrägstrich Schwester, ist die dann in seine Fußstapfen getreten, was viele Leute natürlich jetzt auch vom Kopf stößt, so nach Motto, null politische Erfahrung, niemals irgendein Amt begleitet, und jetzt darf die einfach Senator werden. Gibt es da nicht irgendwie eine Minimum-Equipment-List, die man haben muss als Senatsmitglied? Also muss dessen, dessen, das gemacht haben, so?
Hat die eigentlich geheiratet?
Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht.
Weil das ist jetzt die Frage, die mich, also jetzt, dabei, ich habe es noch nicht nachgucken können. Das ist die Frage, die mich dabei jetzt ehrlich gesagt am meisten interessiert. Er
Warum
hat
ist
sie
das wichtig?
großgezogen.
Warum ist das wichtig, ob die geheiratet hat?
Ob das wichtig ist, weiß ich nicht, aber es ist doch interessant, wenn er sie großgezogen hat und sie dann vielleicht, jetzt sind sie beide um die 70, immer noch zusammenleben. Das ist irgendwie schon komisch. Also ich habe keine Ahnung, ich will jetzt nichts in die Welt setzen, aber ich wollte mal wissen, ob der überhaupt, ja, ob die überhaupt, ja, nur aus Neugier. Also
Ja.
nichts Besonderes.
So,
Ich finde es einfach
ist ja wurscht, wie
spannend.
die Familienkonstellation ist. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig. Vor allem, es
Ja.
ist zeitgleich gewesen mit der Meldung, dass Mitch McConnell doch nicht tot ist. Der wurde ja vor 4 Wochen ins Krankenhaus gebracht und am gleichen Tag, als die Nachricht vom Tod von Lindsey Graham kam, gab es ein Foto von Mitch McConnell, auch einer der führenden republikanischen Senatoren, der dann ein Foto veröffentlicht hat. Wurde veröffentlicht, wie er im Krankenhaus sitzt neben seiner Frau. Und da sind natürlich dann auch gleich alle so nach dem Motto, hey, das ist ein Foto geshoppt. Das Hemd ist genauso geknittert wie das Bild von 2023. Also viele Spekulationen und bis jetzt weiß man noch nichts, was mit Mitch McConnell ist. Also der ist auch schon sehr, sehr alt. Es wäre jetzt eigentlich nichts Erstaunliches, wenn der auch einfach stirbt in dem Alter. Menschen sterben in diesem Alter.
Ja, zumal der Mann ja auch schon durchs echte Aussetzer aufgefallen ist. Der muss ja schon von der Bühne geführt worden, weil er plötzlich nicht mehr reden konnte. Ich habe es nachgeguckt, bevor jetzt irgendwer aufgrund meiner Aussagen eben irgendwas in die Welt setzt. Die Schwester von Graham hat geheiratet, hat zwei Töchter.
Okay.
Das nur der Vollständigkeit
Ja,
halber,
ja.
das dazu.
Merk dir mal den Namen Mitch McConnell, ob du da irgendwas aufschnappst in deiner Recherche, weil bis jetzt gibt es außer diesem Foto, das merkwürdig ist, kein Lebenszeichen von ihm.
Ja gut, ich meine, der Mann, der war neben der Spur, und ob sie ihn jetzt dann auch künstlich am Leben erhalten, obwohl er tot ist. Ich meine, er kann ja nicht abstimmen, wenn er im Krankenhaus ist. Was haben sie
Die
davon?
Frage, warum seinen Tod verheimlichen, wenn es einfach normal ist, dass man stirbt
Ja
in
gut,
dem Alter?
vielleicht lebt er ja wirklich noch. Also ich meine, ich meine, der muss ja nicht tot sein. Also ich wüsste nicht warum. Weil in dem Augenblick, wo der tot ist,
Mit Nachfolger
verlieren
bestimmt.
sie eine Stimme im Parlament.
Aber momentan nicht ausschlaggebend gerade. Graham hat
Gut.
schon seinen Nachfolger, seine Schwester und Mitch McConnell. Es wäre jetzt also nicht, ich habe es neulich mal nachgeguckt, es wäre jetzt nicht die Tragik für die Republikaner, dass sie da irgendwelche Mehrheiten verlieren würden. Es ist halt die Frage, wie lange das Ersatzverfahren dauert, bis dann ein neuer Mensch als Senator eingeschworen wird.
Siehst du ja, bei Graham, es geht ganz schnell.
Bei denen offensichtlich ganz schnell. Also warum dann der Buhai
Ja,
um Mitch
vielleicht lebt
McConnell?
der McConnell auch noch. Ich weiß es nicht.
Es ist fishy.
Das ist ja, ich meine, das ist jetzt auch, kommt nicht darauf an, die USA, wann ist in 4 Monaten ist Wahl, dann ist sowieso alles anders.
Okay, wieder eine Wahlnacht oder? Bitte nicht. Diesmal nicht. Bei den Midterms nicht.
Nee, nicht bei den Betreuerkolisten. Keine Weihnacht.
Okay, also. Senator Lindsey Graham ist von dannen gegangen und ein großer Unterstützer der Ukraine fehlt damit. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob die Russen dadurch irgendwelchen Aufwind bekommen, ob das jetzt denen hilft. Das bleibt jetzt mal offen. Was Fakt ist, es geht munter weiter da drüben. Also ich krieg's gar nicht mehr richtig hin, das alles zu protokollieren oder aufzunehmen. Wer wann wem auf die Mütze haut. Die Ukrainer greifen mit Langstreckendrohnen an und setzen die russische Infrastruktur ganz schön unter Druck. Und auf der anderen Seite gibt es die Russen, die auch ganz schön draufhauen und auch mit ihren, muss man ehrlich zugeben, überlegenen Waffen da einfach dann ziemlich draufknallen. Wie jetzt vor kurzem auch wieder, wie du schreibst, ein wichtiger Schlag gegen die Luftabwehr. Wo war das?
Vielleicht.
Warum ist das eventuell ein großes Thema
Ja,
gewesen?
gut, kurz und knapp, das ist ein Thema, die Russen haben jetzt irgendwie seit einer Woche ungefähr doch sehr Oberwasser. Also ihre Raketen kommen durch, die Ukraine sagt, sie kann die Raketen nicht mehr abfangen, die russischen, also nicht eine einzige mehr. Die haben richtige Probleme. Viele sind ja der Meinung, das könnte auch sein, dass der Ukraine einfach wirklich die Abwehrraketen ausgegangen ist, dass sie leer ist. Aber es gibt eben auch eine andere These, die in Russland genannt wurde, nämlich dass möglicherweise das Hauptquartier der ukrainischen Luftabwehr getroffen wurde, sprich die Koordinationsstelle. Das würde natürlich bedeuten, dass sie das erstmal neu aufbauen müssen, ersetzen müssen, dass sie eben jetzt bei der Vorwarnzeit ein Problem kriegen, bei den Abfangmaßnahmen, bei der Koordination der Abfangmaßnahmen und so weiter.
Was meinst du mit Hauptquartier, die technische Kommandostelle, die
Ja, die
letztendlich.
Kommandostelle, genau, von wo das koordiniert wird.
Okay,
So, also gibt es in Russland Meldungen, die wäre getroffen. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Wäre aber auch natürlich eine sehr passende Erklärung dafür, dass die Ukraine plötzlich ja regelrecht über Nacht nichts mehr abgewehrt bekommt.
Okay, lass mich nur kurz technisch mal festhalten. Wenn eine Raketenabwehrbatterie letztendlich aufsteigt, dann kriegt sie ja irgendwo ihr Signal her, wo sie hinfliegen soll. Und das wird über einen Knotenpunkt gemacht, wo alle Radardaten und Überwachungsdaten, Satellit und so weiter einfließen. Und wenn man das ausknipst, logischerweise, dann weiß das einzelne System nicht, wo kommt denn die Rakete her? Ne?
Kommt überhaupt eine? Also teilweise fehlen die Vorwarnungen. Also teilweise, das ist wie gesagt interessant, also teilweise gibt es in der Ukraine Explosion, bevor der Luftalarm kommt. Also da ist, wie gesagt, russische Analysten sagen, da haben sie wohl etwas getroffen, so eine Kommandostelle. Das wird sicherlich irgendwann ersetzt, aufgebaut. Aber das im Augenblick scheinen die Ukrainer also doch wesentlich mehr Probleme zu haben, als nur daran zu liegen, was als es nur daran liegt, dass sie einen Raketenmangel haben. Habe ich übersetzt, ist eine russische Expertenmeinung, kann ich keine eigene Meinung zu sagen, hat aber durchaus was für sich, denn auch in den deutschen Medien sieht man ja teilweise die Meldung, dass die Ukraine sagt, sie kriegt keine Rakete abgefangen momentan. So, woran es auch immer liegt. Raketenmangel, Kommandozentrale weggeschossen, weil Kommandozentrale ist ja nicht nur Technik, das ist ja auch erfahrene Leute. Wenn du da richtig getroffen hast, dann die erfahrensten Leute sind dann weg. Musst du auch erstmal eine neue hinsetzen, die ist auch hinkriegen. Also es ist schon, wenn es jetzt stimmt, also es ist einfach ein Erklärungsversuch, den ich nicht verheimlichen wollte, dann habe ich übersetzt. Ob es stimmt, time will tell.
Der Herr Kiesewetter, seines Zeichens Roderich, hat in einem Tweet was anderes gesagt, so nach dem Motto, ja, Russland wird auf gar keinen Fall gewinnen und wir müssen jetzt hier den Krieg ganz tief nach Russland tragen und so weiter und so fort und unterstützen und auf jeden Fall EU und NATO, was anderes geht gar nicht. Ich kann solche Aussagen nicht ganz nachvollziehen. Ich habe vorhin gerade im Herweg hier, habe ich in zwei Reden reingehört von der Oxford Union. Da gibt es so einen Debattierclub an der alten Oxford University, wo sich dann eben immer an so einem Pult vor Publikum zwei Gesprächspartner gegenüberstehen. Da geht es auch mal heiß zu, ja, Englisch halt und so weiter. Und da ging es eben um das ganze Konstrukt hier, Ukraine, Russland und so weiter. Und sogar derjenige, der quasi gegen Russland gesprochen hat, hat letztendlich Fakten gesprochen, wo ich mir gedacht habe, so hoppla, wenn der also gegen Russland ist, dann ist er aber ziemlich krass in der Aussage, ja, wir sind im Krieg. Kapiert ihr das nicht? Habt ihr das immer noch nicht verstanden? Wir sind schon im Krieg gegen Russland. Wie viele Raketen europäischer Art sollen denn noch in Russland einschlagen, bis die irgendwann mal zurückhauen? Was haltet ihr denn davon? Und er hat erzählt von seinen Erfahrungen aus Lettland, wo der FSB damals Demonstranten erschossen hat und. Also bei
das,
dem
war, das war noch der KGB. Wenn das die Geschichte ist von 1990, 91 war das noch KGB.
KGB. Also er hat von seinen Erinnerungen.
Ob das so stimmt, ist euch die nächste Frage, aber lassen wir es mal so.
Also er war auf jeden Fall von seiner Grundeinstimmung eher kontrarussisch, aber selbst der hat den Anwesenden einen Text gesprochen, so nach Motto, wenn wir hier jetzt keine Korrektur anstreben, dann wird London verschwinden. Dann wird auch Manchester weg sein und Oxford. Das wird dann in einem großen Wasserstoffbombenblitz aufgehen. Versteht ihr das? Ja, so. Also das war die Argumentation von denen. Und ich frage mich, ob es nicht mal notwendig wäre, dass einer von unseren Politikern auch so einen Text erzählt bekommt oder dass man das mal bei uns in Talkshows hört.
Ja, das bringt nichts. Das bringt nichts. Die Texte gibt es hinter den Kulissen sicherlich. Und es gibt sie auch also auch aus Russland inzwischen immer öffentlich. Also ich bin ja jetzt, wie gesagt, im Auto unterwegs und da höre ich dann meistens die Nachrichtensender, die russischen. Und das sind ja immer so Expertendiskussionen. Und es ist sehr interessant, wie sich in den letzten 2 Wochen der Ton geändert hat.
In Russland jetzt.
Ja, also bei den Experten. Also es gab ja vorher noch immer so sehr große Zurückhaltung. Inzwischen hörst du von allen, also in jeder Diskussion hörst du jetzt von den Experten inzwischen die Stimmen, wir sind im Krieg mit Europa. Die Ukrainer, hier schlagen keine ukrainischen Raketen an. Es gibt keine ukrainischen Raketen. Die Flamingo ist ein britisches Ding, nicht ukrainisch. Die ganzen HIMARS und was ist da gibt, sind amerikanisch. Was die Ukraine jetzt dann meldet an ihren Drohnen, das ist teilweise auch gar nicht ukrainische Entwicklung. Das wird alles im Westen so bezeichnet, ist aber nicht. Das ist westliche Technologie. Es gibt ja auch, die haben ja offiziell den Vertrag auch geschlossen, zum Beispiel Deutschland und die Ukraine zur gemeinsamen Drohnenentwicklung. Was hier in Russland einschlägt, sind keine ukrainischen Waffen. Es ist ganz oder teilweise Technik aus Europa. Es ist inzwischen, wird ja offen gesagt, in Europa produziert. Es wird von den Europäern finanziert. Und die Aufklärungsdaten für Fernangriffe kommen auch noch von irgendwelchen Satelliten aus dem Westen. Es ist nichts Ukrainisches, was in Russland einschlägt. Und das ist das interessanterweise. Ich meine, ich sage das hier schon lange, aber das kommt jetzt auch in den russischen Expertendiskussionen raus. Immer lauter. Also das heißt, es wird immer mehr darüber gesprochen, ja, wir sind längst im Krieg mit Europa. Das war ja bisher immer so ein Thema, das die Russen versucht haben zu vermeiden, das zu sagen. Jetzt gerade aktuell, den werde ich jetzt wahrscheinlich morgen irgendwann rausholen, den Artikel schaffe ich heute nicht mehr. Lukjanow, das ist der Chef der Valdai-Konferenz, also einer der führenden geopolitischen Denker in Russland. Der hat jetzt auch einen Artikel rausgehauen mit der Überschrift, wir sind im Krieg mit Europa. Also das ja.
Und Europa tut so, als wären sie einfach nur Zaungäste.
Naja, ich meine, klar, deswegen, wie gesagt, nochmal, der Punkt ist, die ganze Welt sieht es. Also was jetzt passieren wird, irgendwann schlägt Russland mal zurück. Dann wird bei euch das Geschrei kommen, wir haben es immer gesagt, die Russen sind aggressiv. Weil man eurer Öffentlichkeit verschweigt, dass Europa längst im Krieg ist. Und die Russen nur nicht zurückschießen. Seit 2 Jahren. Immer nur die andere Wange hinhalten.
Ist ein Déjà-vu zu 2014 mit Maidan und alles,
Bis
was dann
2022,
14 bis
genau.
22 im Donbass passiert ist, ja.
So. Und der Punkt ist, der ganze globale Süden sieht es. Wenn die Russen irgendwann zurückkommen, wird es im globalen Süden niemanden geben, der sagt, oh, die armen Europäer, oh, die bösen Russen. Das wird nur die europäische Bevölkerung sagen, die von den europäischen Medien dumm gehalten wird. Inzwischen ist es ja sogar schon strafbar, Inhalte von RT weiter zu posten auf der eigenen Seite. Damit bloß nichts durchrutscht. Hat ja das EU-Gericht gerade festgehalten, also beschlossen. So, das ist der Punkt. Also, sie provozieren, wie sie können, und inzwischen, ja, es ist eine Frage der Zeit.
Wann werden wir abgeschaltet?
Keine Ahnung. Die Rechtsgrundlagen sind alle geschaffen. Wir wissen ja nun auch schon seit Corona, dass sie nicht alle auf einmal abschalten, sondern immer einen nach dem anderen. Sonst wird ja die Unruhe zu groß. So, jetzt haben Sie gerade das Letzte, was Sie gemacht haben, war EU-Gericht mit den mit der Strafbarkeit von Reposten auf eigenen Seiten von RT-Inhalten. Mal gucken, was als nächstes kommt. Welches Portal, welchen Blogger, wen auch immer, keine Ahnung.
Und dann machst du einen Reiseblog, red mal über die schönen Landstraßen in Russland.
Nö, ich mache da trotzdem weiter. Werde ich eben auf einem veröffentlichen wir eben auf einem Portal wie Rumble oder irgendwas, die sowas noch zulassen. Dann ist das so. Ich meine, gut, dann ist es nicht mehr YouTube. Also ich mache in jedem Fall weiter.
Äußerst bizarr, darüber
Den
nachzudenken, ganz
Reiseblock mache ich
ehrlich, ja.
erst, wenn der Krieg vorbei ist und die Sache erledigt ist. Dann gibt es einen Reiseblock. Kaufe ich einen Wohnwagen. Also ja, das ist verrückt. Es ist einfach verrückt. Aber wie gesagt, die Kriegsbeteiligung der Europäer ist inzwischen so offensichtlich. Und ich meine, sie sagen es ja sogar. Es kommt mir wieder in deutschen Medien nicht. Was hat jetzt Sikorski gesagt, die Kallas und wie sie alle heißen? Die haben doch alle in den letzten Wochen alle gesagt, ja, wir können in der Ukraine gar nicht als Vermittler auftreten, weil wir ja Konfliktpartei sind. Das haben die wörtlich gesagt. Die europäischen Politiker wissen, dass sie Kriegspartei sind. Die deutschen Medien nehmen diese Zitate nicht auf. Es ändert nichts daran, dass der polnische Außenminister, die EU-Chefdiplomatin Kallas und noch ganze Reihe mehr das alles schon offen gesagt haben. Die Balten auch. Der finnische Präsident auch.
Frau von der Leyen
Die haben
war
es
doch
alle gesagt.
gestern
Ja,
wieder, Frau von der Leyen war doch gestern wieder in Kiew, glaube ich.
gut, die war auch in Kiew. Aber wie gesagt, es ist jetzt kein Geheimnis mehr. Sie sagen es offen, wir sind Kriegspartei. Sie betteln darum, dass Russland den ersten Schuss abgibt, damit sie bei euch sagen können, guck mal, der böse Russe, und jetzt müssen wir alle in den Krieg. Die ganzen Probleme, die wir haben, das liegt gar nicht an unserer kaputten Energiepolitik, das liegt nicht am Klimawandel, also Dings da, ne? Und so weiter. Das liegt an unseren dummen Fehlern. Das liegt an Putin. Alles Putin. Wir haben alles richtig gemacht. Die Probleme ist alles Putin.
Deutsche Arztpraxen bekommen schon Schreiben, ob sie denn auch kriegstüchtig sind, ob sie denn so weit aufgestellt sind, dass sie Verwundete im größeren Maßstab
Arztpraxen.
Arztpraxen, ja.
Nicht Krankenhäuser.
Nein, Arztpraxen bekommen mittlerweile
Von
sozusagen,
wem?
macht euch mal, ja, ist neulich rumgegangen. Ich kann jetzt das Dokument nicht vorlesen, das war eine der vielen Schlagzeilen, das habe ich ein paar Mal gelesen. Dass also schon gefragt wird, so, seid ihr soweit? Ne? Und dann gibt es natürlich dann auch Priorisierungen, wenn dann letztendlich am Tag 1000 Verwundete von der Front in den rückwärtigen Raum transportiert werden. Wo werden die untergebracht?
Das ist die Zahl, die sie durchspielen.
Wo wird das dann hin verfrachtet? Gibt es das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm oder in Hamburg oder wohin? Und wenn die voll sind, wo dann hin damit und so weiter? Das wird jetzt alles schon hier groß geplant und so weiter, weil es ist ja klar, dass der Russe irgendwann angreift. Das ist ja quasi täglich nur noch, wir warten ja nur noch drauf, bis der Russe angreift. Und das alles unbegründet, das alles ohne Provokation, das alles sozusagen aus reiner Bösartigkeit heraus, dass Russland seine Großmachtsfantasien da ausleben möchte und so. Und das ist wirklich der Tenor des Mainstreams hier und das, was die Menschen auf der Straße glauben. Das ist...
Ja.
Und die AfD ist natürlich Nazi, weil die was anderes sagen. Weil die
AfD seit dem letzten Parteitag, da habe ich überhaupt keinen Hin mehr drauf. Die haben in einiges ausgetauscht, Spitzenpersonal von Leuten, die neutral oder NATO-kritisch waren, in radikale Transatlantiker. Die AfD kann es abschreiben.
Ja, das sehen wir dann, ne?
Ist durch. Der letzte Parteitag, guckt euch die Personalien an, die sie Weidel da durchgedrückt hat, ist durch. AfD, ich kenne einige Leute, super Leute in der zweiten Reihe.
Aber die
Spitze. In der Führung ist die AfD voll auf Linie.
Das bedeutet für dich in der Analyse, wenn die jetzt dran kämen, großer Konjunktiv, dann geht es einfach munter weiter.
Es passiert gar nichts. Erstmal selbst nochmal, wie oft haben wir es gehabt? Selbst wenn das alles ganz toll und ehrlich gemeint wäre, fast alle Gesetze sind zustimmungsfähig. Bundesrat, Mehrheit der Bundesländer, hat die AfD nicht, selbst wenn sie in Bund rankieren. Ja. Und dann ist die nächste Hürde ist, viele Kompetenzen liegen in Brüssel. Was konnte Orban tatsächlich erreichen? So. Also selbst wenn die AfD ganz toll wäre, könnte sie nichts bewegen, weil das System, der Aufbau des deutschen Staates und der EU ist so gemacht, dass es nicht geht. Aber wenn ich mir die Personalien angucke, die eine Frau Weidel durchdrückt, auf dem letzten Parteitag.
Beispiel, hast du einen Namen gerade?
Ich müsste jetzt nachgucken. Ich habe das auf Telegram gepostet alles. Ich Innenpolitik interessiert mich so sehr nicht. Aber wie gesagt, es wurde konkret ausgetauscht. Es wurden Russenfresser in den Parteivorstand aufgenommen. Und die Gemäßigten, die finden, also die Weidel, guck mal, die Weidel ist doch die Frau, die sich vor die Kamera stellt und für die ganzen Wähler sagt, ja, wir müssen aber Nord Stream 2 wieder einschalten, das müssen wir ganz dringend machen. Und wenn dann aber AfD-Politiker wie letzten September zu einer Konferenz in Sotschi fliegen, dann haut sie auf die Finger, das geht gar nicht, ihr könnt doch nicht nach Russland fliegen. So, das ist im letzten September passiert, aktenkundig in den Medien. Mhm. Wie passt das zusammen?
Wie, ja genau, das wollte ich gerade sagen.
In den Worten das eine, in den Taten das andere. Ich traue der Frau nicht.
Und
ich traue der Frau Weidel nicht.
Die Argumentation, dass das von ihr taktisch war, weil der Aufschrei zu groß wäre, wenn sie da geht und aber nur aus der zweiten Reihe Leute hingehen.
Ist ja, sie hatte die zweite Reihe kritisiert dafür, dass sie fährt. Mhm. Sie selbst war nie im Gespräch.
Als Begründung für die Kritik war, dass man darf nicht mit Russland reden.
Ja, das ist der falsche Zeitpunkt. Da war es ja nicht mal Russland, das war eine BRICS-Konferenz. Die war nur zufällig in Russland, das war eine BRICS-Konferenz. Mhm. Also, wie gesagt, ich traue dieser Frau nicht, sorry. Und die Personalentscheidung des letzten Parteitags bestätigen mich darin. Sorry. Ich, allen, die jetzt wieder aufschreien, Thomas und AfD, sorry. Meine Sicht der Dinge, ihr könnt ja eine andere haben, wir werden es vielleicht irgendwann erleben.
Was du sagst mit dem Bundesrat.
AfD, nochmal, ganz deutlich. Die AfD-Wähler, viele, ne, super. In der AfD, ab zweite Reihe, super Leute. Aber die Spitze ist wohl kontrolliert.
Wir werden auf den 6. September schauen jetzt. Das ist ja auch nicht mehr weit weg. Ein bisschen weniger als 2 Monate. Das ist dann die Wahl des Landtags in Sachsen-Anhalt, genau. Ulrich Siegmund, der Spitzenkandidat, der jetzt über 20% Vorsprung hat vor der CDU. Und je mehr Merz an die Mikros geht, desto mehr wird dieser Vorsprung. Also der schafft es wirklich, jeden Tag der AfD noch einen Prozentpunkt mehr zu geben. So nach dem Motto, ja, wir werden das zu verhindern wissen, einen AfD-Ministerpräsidenten und so weiter. Und auch die ganze andere Riege in Bonn, die tun ja alles, um
Bonn?
Das...
Du bist aber sorry, das Alter sagen.
Sorry, ja.
Das ist aber 20 Jahre her.
Lapsus lingua, ja.
Ja, genau.
Weißt du, kennst du das, ganz kurz bevor wir zum nächsten Artikel gehen, das Ortsschild von Bonn, weißt du, was da steht?
Bundesstadt irgendwie sowas.
Bundesstadt Bonn. Und ich habe dann, wir waren auf politische Bildung damals, das war jetzt erst mal in Bonn, ewig her. Sag ich, was ist das denn? Ja, früher stand da mal Bundeshauptstadt. Und als die dann umgezogen sind nach Berlin, dass dann da nur noch große Kreisstadt steht oder irgendwie so Bonn und sonst nichts, das war den ganzen Großkopferten in Bonn zu wenig. Und dann musste Bundesstadt stehen. Ne? So, die Bundesstadt Bonn. Ne? Also da haben wir auch gedacht, so, Leute. Das Ego, ich weiß es nicht. Also manche Leute können nicht loslassen, ja.
Ja.
Ey, pass auf, Thomas, wir haben Artikel vor uns
Wir haben
und
uns wieder ganz schön verquatscht. Das geht viel schneller heute.
das ist aber keine
Gut.
Absicht. Das waren ja
Nee,
trotzdem noch,
eben wirklich nicht.
das waren ja legitime Gedanken, ja so.
Ja, dieses so, das, ja.
Nicht, dass
Ja, wir haben
einer
ja, also,
auf die Idee kommt, wir schinden hier Zeit oder so.
ja, zumal wir das wirklich nie gemacht haben, auch wenn manchmal so der Spruch kam, aber eigentlich, wir haben es immer festgequatscht, wie es natürlich ist. So, Leute, so sind auch unsere Telefonate. Wenn wir Zeit haben, sind wir plötzlich
Wir
festgequatscht.
sehen uns ja nicht so oft. Da müssen wir ja uns austauschen, ne? Irgendwie.
Richtig,
Ja.
also das ist.
Also, wir bleiben wieder bei diesem elendigen Konflikt und es geht wieder rund. Und zwar kommt die Schlagzeile: Russland verhindert ukrainische Angriffe auf die russischen Nuklearstreitkräfte. Okay, lass mich kurz zusammensortieren. Ukraine greift Russland an, Nuklearstreitkräfte, schlechte Idee. Weil Big Bada Boom, ne? So. Immer wenn das Wort nuklear dabei ist, dann gucke ich besonders aufmerksam, ja.
Also der Punkt ist, dass es wieder eine Meldung, die es bei euch wieder nicht gab. Also zumindest habe ich sie bisher nicht gesehen. Ich habe jetzt gut, letztens 24 Stunden wenig Zeit gehabt, aber ich habe es vorher nicht gesehen und die Meldung ist schon ein paar Tage her. Seit letzter Woche hat der Ukraine, nicht der Ukraine, der russische Geheimdienst mehrere Terrorzellen ausgehoben, die Drohnen hatten, mit denen sie russische Militärflugplätze angreifen wollten. Und zwar genau die Geschichte wie vor einem Jahr, diese Operation Spinnennetz, wo
Mit
sie da,
den
ne,
LKWs, ja.
die russischen Nuklearbomber angegriffen
Mit
haben.
den LKWs, wo die Drohnen versteckt waren, ja.
Genau, das sollte wiederholt werden. Es sind konkret drei Terrorzellen ausgehoben, also zwei haben sie ausgehoben, die waren irgendwo weiter ferner Osten. Eins war in Rostow. Da hat die Ukraine, das ist ja das, was ich immer wieder sage, die Ukraine hat da versucht, über Telegram oder so irgendwas einen Russen anzuwerben. Also ne, so machen ständig über online solche Versuche und da ist also einer gewesen, den sie versucht haben anzuwerben und der ist direkt zum Geheimdienst gelaufen und gesagt, guck mal, was ich für Chats kriege. Hat der Geheimdienst gesagt, super, das spielen wir durch.
Okay.
Und das heißt, er hat so getan, als wenn er sich anwerben lässt, war aber ne und so und also das heißt, da sollte dann der Rostower Flughafen angegriffen werden. So, also es waren jetzt konkret drei, die aufgeflogen sind, drei Fälle, die parallel wieder versuchen sollten, Spinnennetz zu wiederholen und die russische Atomflugzeugflotte anzugreifen. Was zum einen natürlich immer dass die Gefahr bedeutet, dass Russland nuklear reagiert, weil eine Schwächung der eigenen nuklear Streitkräfte ist für eine Atommacht immer auch ein Grund, atomar zuzuschlagen. Ne? Weil wenn sie den atomaren Schutz verliert, dann ist er wertlos. Wie würden, also kurze Frage, für alle, die jetzt entsetzt, die bösen Russen, wie würden die USA reagieren? Stellen wir uns mal Folgendes vor. In den USA würde plötzlich ein Flugplatz, irgendwo so ein geheimes Ding, wo die Amerikaner ihre ganz großen Bomber stehen haben, die B-2, wie sie alle heißen, ja, da würden jetzt ganz viele Drohnen reinfliegen und diese Bomber zerschießen. 10 Stück. Und dann stellt sich raus, ja, also das waren iranische Drohnen, da haben iranische Terrorzellen die Dinger abgefeuert, unterstützt von China. Wie würden die Amerikaner reagieren? So.
Soll ich es
Das ist der
aussprechen?
Punkt.
Soll ich es aussprechen oder ist es
Nein, musst du
so?
nicht. Ich denke, jeder kann sich seinen Teil denken.
Ja.
So, und das ist das, was hier eben umgekehrt passieren sollte. Und dann, wenn die Russen reagiert, hätten wir wieder die bösen, bösen Russen. Dabei haben wir hier diese Geschichte wieder, ne? Ja, ukrainischer Geheimdienst zusammen offensichtlich mit MI6 und auch nach europäischem Know-how versuchen, solche Sachen durchzuziehen. Deshalb haben wir es drin. Also, es ist jetzt, das war die ganze Meldung, aber. Was war darüber in deutschen Medien? Nichts. Warum? Weil es nicht geklappt hat. Wenn dieses Spinnennetz 2,0 funktioniert hätte, hätte wieder eine Woche lang Meldung gehabt, Siegesmeldung, go, guck mal, die Ukraine hat wieder einen Erfolg gehabt. Wie Spinnennetz. Jetzt ist ja eine Woche lang Hurra-Meldung, anstatt zu sagen, das ist das Spiel mit dem Feuer, weil die russischen Nuklearstreitkräfte angreifen, ist keine gute Idee. Und das wäre jetzt wieder gewesen, aber dass es nicht geklappt hat, gibt es bei euch keine Meldung. Also alles über Spinnennetz 2,0 bei Google, ich habe vorgestern geguckt, nix. Spiderweb 2.0, also auf Englisch, da gibt es ein paar kleine Meldungen. Auf Deutsch gar nichts, zumindest vor 2 Tagen.
Meldungen gibt es auch nicht oder ganz, ganz selten nur über diese unselige Praxis der Zwangsrekrutierungen. Wir erleben das seit 4 Jahren schon. Wir haben da schon so viele Videos gesehen, weil wir halt auch genau hingucken. Aber in den Massenmedien bekommt niemand was davon mit, dass die Leute einfach gesnatcht werden, einkassiert, weg von der Straße entführt werden. Nur das scheint immer mehr zum Leidwesen der Bevölkerung zu sein. Die gehen da massiv dagegen vor. Es gab jetzt schon mehrfach in letzter Zeit Angriffe auf diese Rekrutierungstruppen. Und ich lese bei dir, dass es da einen regelrechten Aufstand gab, der stundenlang gedauert hat und die Polizei dann erst das niederschlagen konnte.
Ja, wobei wieder keine Meldung kam.
Ist da jetzt dann schon ein Kipppunkt erreicht in der Bevölkerung, dass wenn die auftauchen, dass dann der Zorn bei den lokalen Menschen, wo das mitkriegen, so groß ist, dass die alle dann dagegen vorgehen? Ja? Also
das kann ich nicht sagen, aber Fakt ist, in Lwów, also Lemberg, wie man es auch immer nennen will, die Stadt, da gab es einen Fall, wo Menschen spontan einen Mann retten wollten, der eben von diesen Menschenjägern eingefangen werden sollte. Und das ist eskaliert zu stundenlangen Unruhen und Zusammenstößen mit der Polizei. Gab richtig Theater. In der Ukraine hat es Schlagzeilen gemacht, bei euch wieder nicht. Das würde ja die Legende von der tapfer und motiviert kämpfenden Ukraine etwas stören. Das hat sogar dazu geführt, dass Selenskyj sich genötigt fühlte zu sagen, ja, also die Methoden dieser Rekrutierungszentren sind jetzt aber nicht so gut. Na gut, es wird nichts ändern, aber gut, also der Punkt ist einfach, der Widerstand wächst. Und jetzt ist was Interessantes passiert, was ich nicht verstehe, das werden wir nächste Woche wahrscheinlich genauer angucken. Während wir hier am Donnerstag die Sendung aufnehmen, hat die Ukraine eine neue Regierung bekommen. Die Selenskyj hatte die Premierministerin rausgeschmissen, jetzt wurde neuer ernannt heute. Und witzigerweise wurde der Verteidigungsminister rausgeschmissen. Fjodorow, so ein junger Mann eigentlich, der auch im Westen gute Presse hatte, den hat Selenskyj gefeuert. Interessanterweise gibt es in der Ukraine heute am Donnerstag spontane Demonstrationen zu seiner Unterstützung. Was mich sehr wundert, weil ich meine, der klaut Geld, der ist auch letztendlich verantwortlich irgendwo als Verteidigungsminister für diese Rekrutierungsmaßnahmen, aber er kriegt Unterstützung im Volk. Ganz interessant.
Wie ist das zu erklären?
Ich bin noch dabei. Wie gesagt, ich bin heute unterwegs, konnte da nicht reingucken. Also ein paar Sachen habe ich auch schon mitgekriegt. Der nächste Punkt ist, zumindest jetzt werden wir die Sendung aufnehmen, es wird vielleicht bis Freitag schon anders sein, gibt es auch noch keinen neuen Verteidigungsminister. Die haben zwar einen neuen Regierungschef gewählt, aber ein oder zwei Leute haben das angebotene Amt des Verteidigungsministers abgelehnt. Die wollten das nicht. Da ist irgendwas in der Ukraine gerade furchtbar komisch. Und offensichtlich, vermutlich, keine Ahnung, gab es wohl massiven Streit zwischen Fjodorow und dem Oberbefehlshaber Sirski, der generell als einer gilt, der die Leute verheizt. Der galt ja von Anfang an immer als einer, der gnadenlos Soldaten verheizt. Schon als er noch Stellvertreter von Saluzhny war. Er war ja der Kommandant da bei Bachmut. Also der hat die Ukrainer gnadenlos ins Feuer gejagt und der ist Oberbefehlshaber geworden, nachdem Saluzhny abgesetzt wurde. Es kann also vielleicht sein, aber ich muss noch reingucken, also vielleicht machen wir es nächste Woche genauer, das kann sein, dass die Bevölkerung eben diese ganzen unpopulären Maßnahmen mit dem Sirski in Verbindung bringt und der Fjodorow wollte den Sirski feuern, die hatten Streit, das ist bekannt. Es kann also sein, dass der Verteidigungsminister deshalb oder der ehemalige Verteidigungsminister deshalb Unterstützung hat im Volk, weil er den Sirski loswerden wollte, den Oberbefehlshaber. Und das hat nicht geklappt, Selenskyj hat sich auf die Seite von dem Sirski gestellt. Aber mit Vorsicht, ich bin jetzt, das ist heute passiert, ich bin hier in Moskau am Rumlaufen, hatte kaum Zeit zu recherchieren. Das sind nur so die oberflächlichen Dinger, die ich heute gesehen habe. Das gucke ich mir die nächsten Tage aber genauer an. In jedem Fall, da passiert irgendwas.
Das Wort Auflösungserscheinungen ist hier zu hoch gegriffen, oder?
Vermute ich mal. Also gut, die Frage ist, wie definierst du es? Wahrscheinlich nicht zu hoch gegriffen, aber eben auch noch nicht so, dass es sich morgen auflöst. Aber so die ersten Ausfransungen vielleicht. Mal gucken. Also in jedem Fall sind das Sachen. Wie gesagt, der Widerstand gegen diese Rekrutierer, die gibt's ja schon seit Jahren. Also ist ja, ne, aus Odessa und so weiter gibt's ja schon seit Jahren Meldungen, dass da plötzlich deren Autos angezündet werden und so.
Oder irgendwelche hochrangigen Beamten, Regierungsleute, die plötzlich sich davon machen oder sowas. Gibt's da mehr Berichte drüber? Weil ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere seinen Koffer nimmt mit sehr viel Geld drin und sagt, jetzt ist der beste Zeitpunkt.
Nee, in der Regel kriegen die den Hals nicht voll. Die bleiben da sitzen und machen den Koffer immer voller und holen sich einen zweiten Koffer dazu. In der Regel werden die Sachen meistens bekannt, wenn da mal einer hochgenommen wird wegen Korruption. Also es ist halt seltener, dass die wirklich ihren Koffer nehmen und verschwinden. Die lassen ja, die wollen ja, die kriegen ja den Hals nicht zu. Aber gut, es ist egal. Also, dass diese ganze Rekrutierungsrichtlinie hoch korrupt ist, dass man sich für ein paar tausend Dollar freikaufen kann, das ist alles bekannt. Wurscht. Also, das ist, ja, es ist einfach bitter, was da läuft. Ich will es mir gar nicht vorstellen, wie das ist da.
Nächste Meldung. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder davon berichtet, dass eine gewisse Heldenverehrung in der Ukraine stattfindet. Und zwar in Form von echt schlimmen Jungs aus dem Zweiten Weltkrieg, die dann da glorifiziert werden. Es gab sogar Umbettungen, also quasi Rückverlegung von Gebeinen und Ehrenmal und Ehrenbegräbnis und also höchste präsidiale Ehrungen und so weiter. Und das ist jetzt wohl auch jemand im Parlament aufgefallen, dass das vielleicht nicht ganz so ideal ist, wenn man doch eigentlich sagt, man möchte hier demokratische Strukturen erkennen in der Ukraine. Jetzt schreibst du hier, das wurde verurteilt, bedauert, aber hilf uns mal, den Unterschied zwischen bedauern und verurteilen so ein bisschen so auseinanderzunehmen. Weil es doch nicht schlecht, dass die das erkennen, dass es da nicht so gut läuft, oder?
Ja, wie gesagt, also man kann auch diese Erklärung hier lesen. Es ist wurscht. Also der Punkt ist aber, es gab in der Ukraine im EU-Parlament eine Diskussion über die ganze Ukraine-Unterstützung und da war eben Pole dabei oder Polin, weiß ich gar nicht mehr. Die haben eben auf diese Probleme hingewiesen, dass in der Ukraine eben die falschen ja verehrt werden, eben Nazi-Kriegsverbrecher. Polen hat ja auch schon gesagt, solange diese Banderas in der Ukraine verehrt werden, können die das mit dem EU-Beitritt vergessen. Und nun gab es eben im EU-Parlament diese Resolution und da wurde eben bedauert, dass es solche Tendenzen in der Ukraine gibt. Aber es wurde eben nicht verurteilt. Also das heißt, es ist ja, man kann das tun, ist nicht schön. Man darf Nazis verehren, ist nicht nett, aber auch nicht ganz so schlimm. Das ist so kurz das, was da gesagt wurde. Das ist einfach der ganze Hintergrund davon.
Nicht also, ganz so schlimm.
Kurze Meldung am Rande. Man sollte nicht behaupten, dass das keiner weiß.
Dann gehen wir weiter zu der Drohnenproduktion in der EU oder vielmehr auch für die Ukraine eben. Und jetzt hilf uns doch zu verstehen, warum eben so ein großes Arsenal von Drohnen eigentlich überflüssig ist. Wir haben verstanden, dass es mit den Panzern nicht mehr so richtig klappt, weil das war früher, jetzt gibt es eine neue Technologie. Wie damals im Mittelalter, als die Ritter die Hoheit hatten und dann kamen plötzlich die mit den Hellebarden an, ja, mit diesen langen Stechlanzen und dann waren die Ritter plötzlich verwundbar und hat nichts mehr gebracht. So eine Lanze kostet ein paar Gulden und eine Ritterrüstung war schweineteuer. Also hat sich das mit einem einzigen Instrument letztendlich verschoben damals. Dann gibt es zig Beispiele dafür. Egal ob im Ersten Weltkrieg dann die Luftwaffe dazu kam oder was. Und jetzt erleben wir quasi die Geburtsstunde einer voll kompletten neuen Kriegsführung eigentlich. Ja, du hast es auch schon oft erwähnt. An der Front, da geht nichts voran, weil die sitzen alle in ihren
Kranken. Langsam voran, langsam voran.
Eben, so große
Gelände. Also nichts voran ist auch falsch, aber langsam.
Langsam. Nicht mehr langsam, aber trotzdem, es hat sich alles geändert.
Und also jetzt, das ist mit dem langsam voran, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, als wir darüber gesprochen haben, über diese ganzen Erfolgsmeldungen, die da im Westen kommen. Es gab in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Erfolgsmeldungen, fand ich furchtbar lustig, wo dann irgendwelche Thinktanks, das haben alle deutschen Medien haben das zitiert, die Ukraine hat zum ersten Mal wieder mehr Gebietsgewinne gemacht als Russland. So die Front ist am Kippen. Gab es so vor ein paar Wochen über die Meldung. Das war das Fantasieprodukt irgendeines amerikanischen Thinktanks, der gesagt hat, das könnte so sein, das haben wir jetzt so gesehen. Hat niemand bestätigt. Und dann haben die russischen Experten, und da haben sie völlig recht, und gesagt, ja, der nennt doch mal, wo war das denn? Welche Ortschaften habt ihr denn zurückerobert? Da war nichts. Das war nur so, die Ukraine rückt vor, ohne Details. Die Russen ja, da kannst du auf der Karte verfolgen, wo sich was bewegt.
Also diese Nachricht wird dann hier hyperventiliert. Die kommt dann auf Schlagzeilen und U-Bahn-Stationen und Tageszeitungen und am Abend dann bei den Experten, die dann da drin sitzen und sagen, so jetzt endgültig, jetzt kippt das Momentum, jetzt müssen wir noch mehr Geld reinschütten.
Naja, aber jetzt kommt's. Ja. Aber eben ohne Konkretes. Es könnte ja meiner sagen, was sie denn zurückerobert haben, da ist nämlich nichts.
Die 10 Regeln der Propaganda par excellence. Du kannst es jeden Tag in den Medien lehrbuchmäßig eigentlich sehen, wie man mit Propaganda die Leute davon überzeugt, dass Krieg ganz, ganz wichtig und gerechtfertigt ist.
Ja,
Aber
vor allem, dass man, dass dieser Krieg gerade gewonnen wird, dann sollten Sie doch mal sagen, ist egal. Der Punkt ist ein anderer. Das fiel mir nur gerade nochmal ein, das wollte ich vorhin sagen. Was ist jetzt hier mit den Drohnen? Das ist eigentlich sehr simpel. Und zwar, ich habe das jetzt auch in Rostock wieder einige Gespräche geführt mit Leuten, die da auch mit der Front viel zu tun haben. Und das ist auch das, was man hier in Russland eigentlich überall in den Expertendiskussionen hört. Diese Drohnentechnologie ist wahnsinnig schnell. Das ist teilweise so, dass der eine sich was ausdenkt, eine Seite, wie man jetzt, weiß ich, besser durch die gegnerische Abwehr durchkommt. Und dann dauert das 2 Wochen, hat die andere Seite dafür eine Abwehrmaßnahme. Es geht wahnsinnig schnell.
Und du meinst
Also
nicht
alles,
die,
was jetzt vor 3 Monaten war, ist heute veraltet.
du meinst nicht die Geschwindigkeit, mit der die Dinge unterwegs sind,
Ich meine,
sondern
die Geschwindigkeit, mit der sich die Technik sich entwickelt.
okay.
Und das ist die ganze Antwort auf diese Überschrift vom Artikel. Warum soll man jetzt bitte für Milliarden oder Millionen sich die Garage voll mit Drohnen stellen, die Lagerhäuser, für einen Krieg, der vielleicht einmal 2029, 30 beginnt, wie die Europäer behaupten? Und dann hast du Drohnen, die sind 5 Jahre alt und völlig veraltet.
Was wäre da jetzt veraltete Technik? Es geht doch nur darum, ein Trägersystem zu schaffen, das dann
Nee,
irgendwie
es geht darum,
Low-Level eine Bombe irgendwo
elektronische
hinschickt.
Abwehrmaßnahmen. Es gibt ja schon Drohnen, Abfangdrohnen, also Drohnen, die rumfliegen, um anfliegende Drohnen abzuschießen. So Kamikaze-Abschussdrohnen.
KI gesteuert.
Ja, da hilft dann auch, ne, so. Das heißt, was du heute, was, vor einem Jahr waren die Drohnen noch, weiß ich, da waren die viel anfälliger für elektronische Kriegsführung. Und so weiter. Also das heißt, es geht wahnsinnig schnell, dass die Dinge entwickeln, wie die Drohne besser durchkommt oder besser abgefangen wird. Und das, wie gesagt, das ist teilweise ein Monat, wo die Technologie neu ist. Da ist einfach viel mit IT bei, mit KI und so weiter. Das heißt, dieser Artikel, diese Überschrift ist übrigens auch nicht von mir. Das habe ich, glaube ich, bei Bloomberg gefunden. Das mit den Drohnen, das ist das Problem. Nee, Business Insider war das. Und der Punkt ist, die NATO hat jetzt eben, das kam so nebenbei beim NATO-Gipfel in Ankara, die NATO will jetzt eben überlegen, ja, was machen wir denn jetzt? Die wollen jetzt also mit der Industrie dann eher so irgendwelche Rahmenverträge schließen, also nicht nach dem Motto wie bisher, wir produzieren mal die Panzer vor und dann stehen die rum, jetzt bei Drohnen vorproduzieren, sondern nach dem Motto, die wollen jetzt der Industrie irgendwie finanzieren, dass die Produktionslinien haben und vorhalten können und wenn es dann gebraucht wird, die Produktion losfahren. Und bis dahin eben nur entwickeln und gucken und ne, versuchen, die Entwicklung zu machen, aber eben jetzt nicht große Mengen bestellen. Also das haben sie in der NATO auch erkannt. Das waren also Sachen, die auch am NATO-Gipfel in Ankara gesagt wurden.
Also
Aber wie gesagt, das ist
Softwareentwicklung
auch.
jetzt, die Programme jetzt, aber Hardware dann, wenn sie gebraucht
Ja,
werden.
nur
Mit
Minimum jetzt
ja,
produzieren,
ja.
eben für Praxistests, für Erprobungen, aber eben nicht für die Lager. Ja, also eigentlich völlig selbstverständlich, aber jetzt eben auch nicht, weil es viele ja nicht wissen, dachte ich, nehme ich mal einen Artikel drüber, weil wer weiß denn schon jetzt auf der Straße in Deutschland oder so, wie schnell sich die Drohnentechnologie entwickelt.
Und
Das ist.
trotzdem kriegen die Panzerhersteller volle Auftragsbücher, gell? Also alles, was da an schwerem Gerät benötigt wurde früher, wird jetzt nach wie vor geordert. Ja, das ist noch nicht angekommen. Ich meine, es ist klar, es geht hier um Geld, es geht um Rüstungsgeschäfte, es geht um Schmierereien und so weiter. Ist ja logisch, warum das trotz besseren Wissens immer noch gemacht wird. Es ist mir schon klar, ja. Aber es ist Irrsinn. Es ist totaler Irrsinn, hier eine neue Panzerarmee aufbauen zu wollen. Die Polen haben doch auch in den letzten Jahren tausende Panzer angeschafft, ja.
Südkoreanische Panzer.
Sieh mal einer an. Also nichts Kraus, Maffei, Leopard, das ist
Nee.
vorbei. Das gab's mal, obwohl es da die besten Panzer gab, gell? Aber auch die reicht eine kleine Drohne aus, wenn die an einer strategischen Stelle genau diese Granate reinmacht, dann gibt es noch eine große Stichflamme und das war's dann mit der Besatzung, gell?
Ja, muss ja nicht mal. Das reicht ja völlig, wenn du, das haben die an der Front oft gezeigt, du musst nur eine Drohne in die Kette reinschießen.
Fertig.
Dann steht er rum.
Und ist Ziel.
Ja. Also
Was machen
Panzer.
eigentlich die deutschen Leopards, die da rüber geschickt worden sind? Da gab es doch mal eine Zeit lang, wo man immer gehört hat, ja, die Leopards, die machen jetzt hier die Wende und so.
Ja, es gibt ja noch Panzer an der Front, müssen die, also es sind keine Panzerschlachten. Was Panzer sind, sowas wie Unterstützungsartillerie in der Regel. Die würden irgendwo in den Wald gestellt, gut versteckt, erst Unterstützungsartillerie. Aber jetzt so, wie eigentlich gedacht, ne, mit Vollgas übers Feld und Tempo machen und Landgewinne, nee. Die werden irgendwo unter Bäumen versteckt, dann dürfen sie als Unterstützungsartillerie mit draufhauen.
Ich ich freue mich schon auf die Zeit in 20 Jahren, wenn ich noch da sein darf, das geschichtlich dann eingeordnet zu bekommen, was jetzt passiert ist gerade. Ja? Also da sehe ich jetzt
und dann noch mal Tacheles gucken, was haben wir für ein Kram erzählt, wo hatten wir recht und wo nicht.
Warte mal, 20 Jahren, da sind wir, okay, so in den 70ern dann, ja, so.
Mitte 70, wir beide.
Wenn's dann,
ob wir dann noch Tacheles machen, so Mitte 70?
Thomas, hast du dein Hörgerät eingeschaltet? Weißt du, so, ja.
Gottes Willen.
So alt werden ist schon alleine eine Gnade, ne? Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ja. Lass uns weiter hüpfen. Wir gucken zum nächsten Artikel und da steht, dass die Russen den deutschen Botschafter mal einbestellt haben. Muss uns, bevor wir das Thema erörtern, erstmal sagen, was heißt das Einberufen des Botschafters? Ist es ein großes Du-Du-Du oder ist das einfach nur eine, ja, eine diplomatische Note, die man da mitteilt? Oder ist das schon was Ernstes?
Nicht, eben nicht nur, nicht nur. Das ist schon so eine der harten Noten, ein harter Protest. Also sie haben den Botschafter einbestellt, den Deutschen. Und der Witz ist eben, wenn du dann guckst, die deutschen Medien, Spiegel und so weiter, da gab es ja, das ist ja auch eine Frechheit vor dem Herrn, also die haben so eine Botschaftsmitarbeiterin hier, eine Deutsche in der Botschaft in Moskau, die hat ein Video losgelassen auf Russisch, auf dem Kanal der deutschen Botschaft, auf Telegram, glaube ich, oder Instagram, weiß ich nicht mehr, hat da sich auch eine russische Tankstelle in Moskau gestellt, wo die Autos Schlange standen damals noch, für Benzin, und hat gesagt, liebe Russen, wir haben eine ganz tolle Lösung, wie ihr diese Schlangen, diese Benzinprobleme sofort morgen beenden könntet. Ihr könntet einfach mal den Angriffskrieg beenden. Gute Idee von uns so. Mhm. Ja? Ist eine Einmischung in innere Angelegenheiten. Jetzt ganz kurz nur, um zu erklären, jetzt könnten viele sagen, das ist doch ganz normal. So deutsche Medienvertreter können jetzt sagen, das ist doch alles in Ordnung und Meinungsfreiheit und so weiter. Gut, stell dir mal Folgendes vor. Ein Mitarbeiter der russischen Botschaft in Deutschland würde sich mit der Heizrechnung seines Nachbarn hinstellen und sagen, liebe Deutsche, ich habe eine ganz tolle Idee, wie ihr eure Wirtschaftskrise, Deindustrialisierung und Nebenkosten in den Griff kriegt. Schaltet doch morgen wieder Nord Stream ein. Schönen Gruß von der russischen Botschaft. Ja, und das Ding würde in deutschen Sozialen, hier Instagram, Telegram, wie sie alle heißen, TikTok viral gehen. Die deutsche Regierung würde kochen vor Wut. Ja, macht man nicht. Es ist Einmischung in die inneren Angelegenheiten des anderen Landes. Tut man nicht. Ist verboten. UNO-Charta, Völkerrecht. Die Deutschen haben es gerade frech gemacht. Und dann wurde eben jetzt der Botschafter der Deutsche einbestellt und die deutschen Medien sagen, ja, das war wegen dem Video. Und die Russen, die regen sich wegen dem Video auf. Alles Zensur. Man kann doch sagen, was man will. Alles fein. Der Hauptgrund für die Einberufung des deutschen Botschafters war aber gar nicht das Video. Das verschweigen die Medien. Der Hauptgrund war, Berlins, ich zitiere aus der Originalerklärung, Berlins Beteiligung an den Terrorangriffen des Kiewer Regimes auf zivile Infrastruktur in Russland. Sprich, weiter, dem Botschafter wurde, ich zitiere, deutlich gemacht, dass die zunehmende Unterstützung Deutschlands für das Kiewer Regime inakzeptabel ist, die militärische und militärtechnischen Abkommen, direkte Waffenlieferungen sowie die Organisation von Joint Ventures zur Entwicklung von Kräften und Mitteln für Angriffe auf zivile Ziele in Russland umfasst, darunter Aufklärungskampfdrohnen, Flugabwehrraketen, Raketenabwehr. Also das heißt, die russische Botschaft, das russische Außenministerium hat den deutschen Botschafter einberufen, um ihm durch die Blume zu sagen, ihr seid Kriegspartei. Ihr seid beteiligt, Berlins Beteiligung an den Kiewer Angriffen auf zivile Ziele in Russland. Und dann auch die ganzen Waffenlieferungen, die gemeinsame Entwicklung von Drohnen und so weiter und so fort. Es würde jetzt, wenn der Tagesschau-Zuschauer hören würde, die Russen sagen Kriegsbeteiligung, da würde der Tagesschau-Zuschauer zwar sagen, die Russen spinnen, aber er würde zumindest da nachdenken, scheiße, wenn die uns als Kriegspartei sehen, könnten die ja mal schießen. Wird verhindert. Was machen die Medien draus? Ja, das Video. Die Russen haben sich wegen dem Video aufgeregt. Ja, dabei ist das, wenn du jetzt unten in der Artikel, unten siehst du ja die russische Erklärung, 1, 2, 3, 4, 5 Absätze. Der vierte Absatz ist lediglich das Video. Alles andere. Die ersten drei sind die russische Kriegsbeteiligung. Dann vierter Absatz das Video, fünfter Absatz, wir freuen uns, dass der deutsche Botschafter dieses Arschloch endlich verschwindet. Herr Graf Lambsdorff wird abberufen.
Die deutsche Vertretung in Moskau will sich aber nicht einschüchtern lassen, lese ich da auch noch. Ja.
Genau, auf keinen Fall. Aber das sagen ja die Deutschen. Ja, die Deutschen sagen, ja, das geht nur um Video, wir lassen uns nicht einschüchtern. dass die Russen den Deutschen hier offen auf diplomatischen Kanälen, also ganz offiziell, Kriegsbeteiligung vorwerfen und wahrscheinlich auch gesagt haben, da könnte eine Reaktion kommen. Das erfährt das deutsche Publikum nicht.
Warum stellt man dann eigentlich immer solche Leute auf solche Posten? Frage ist,
Wen?
Ja, Lambsdorff zum Beispiel. Ja.
Ja, wen denn sonst?
War eine rhetorische Frage, ja.
Darum haben alle, fast alle deutschen Medien als Moskau-Korrespondenten nicht jemanden, der Russisch spricht und so weiter, sondern Leute, die möglichst treu bei Washington dranhängen. Es geht nicht um die Kenntnis des Landes, es geht darum, dass jemand die politische Linie vertritt.
Und eine gemeinsame Sprache würde ja bedeuten, du könntest Verständnis entwickeln
man
für
könnte,
die
man
Menschen.
Könnte reden.
Ja, man könnte reden, man könnte mitkriegen, was da gedacht und gedenkt, geredet wird und auch einen Sinn für die Handlungen der Russen vielleicht. Obwohl es gibt Leute, die sprechen fließend Russisch, waren 17 Jahre in Russland und haben das auch nicht verstanden. Soll es auch geben.
Ja, die gibt es auch, klar. Aber es ist ja so, dass in Deutschland jeder Gesprächsversuch schon angegriffen wird. Ich habe gerade heute bei der Tagesschau gesehen, gab es eine Meldung, ellenlange Artikel. Da haben sich irgendwelche Leute, ich glaube früher der Petersburger Dialog, ne? Den haben die Deutschen ja beendet. Und jetzt haben die sich aber trotzdem irgendwie, der Matthias Platzek hat sich irgendwo am Flugplatz zum Kaffee trinken mit irgendwem aus Russland getroffen. Riesenartikel der Tagesschau. Wie kann man mit den Russen reden? Wir setzen den Krieg lösen, ohne zu reden. Aber gut, die Europäer wollen ja nicht reden, sie wollen den Krieg ja nicht lösen, sie wollen ja Krieg weitermachen.
Wir haben eine Fortsetzung von einem Artikel von letzter Woche, ich glaube sogar vorletzte Woche sogar
ja,
schon.
Ja, dritte Woche machen wir
dritte
das jetzt.
Woche hintereinander. Es geht um den Bombenanschlag auf einen ukrainischen Geschäftsmann in Monaco. Und da gibt es jetzt nochmal eine Entwicklung. Wir haben doch letzte Woche berichtet, dass die Attentäterin geflohen ist in die Ukraine und wurde da dann letztendlich getötet.
Und das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gehabt.
Doch, da haben wir noch drüber gesprochen.
War das schon?
Ja, dass die umgebracht worden ist. Und was ist da jetzt die neueste Entwicklung?
Ach ja, doch, letzte Woche, ja stimmt, die war ja Montag, stimmt, die ist ja Montag, am 6. ist ihre Leiche gefunden worden. Ja, ja, klar. Ja, der Witz ist, inzwischen...
Ich komme vor wie bei CSI, echt ganz... Ist also
ja, wie
so
gesagt,
bizarr.
Kurz nochmal die Geschichte. Am 30. Juni gab es eine Explosion in Monaco, bei der ein ukrainischer Geschäftsmann, Milliardär, Oligarch, was auch immer... Millionär, Milliarden nicht, Millionär, dreistellig. Er, seine Frau oder Lebensgefährtin und sein, ich glaube, 13-jähriger Sohn wurden dabei verletzt. Da sollen wohl auch Beine abgerissen worden sein.
Von der
also
Frau,
Explosion in Monaco.
Die Frau hat beide Beine verloren, ja.
Ja, so, Täter ist geflohen. Später stellt sich raus, Täter war eine Täterin, also Frau als Mann verkleidet. Die ist war eine Ukrainerin, die in Deutschland Flüchtlingsstatus hatte. Die ist dann nach Deutschland geflohen und von da aus in die Ukraine. Also 30. war der Anschlag. 30. Juni, 3. Juli ist sie in die Ukraine, nee, 1. Juli ist in die Ukraine eingereist, einen Tag später. 3. Juli wurde sie vom Interpol zur Fahndung ausgeschrieben und in der Ukraine erschossen. 4 Kopfschüsse, Hinterkopf. Das wissen wir aber erst seit 6. Juli, weil da wurde die Leiche gefunden. Und die Leiche wurde gefunden bei Kiew. Praktischerweise hat Kiew auch gleich, der SBU auch gleich die beiden Täter festgenommen. Die waren auch gleich geständig. Einer der Täter ist vom ukrainischen Militärgeheimdienst GRU. Also GUR. Und das haben wir alles letzte Woche besprochen. Etwas ausführlicher als jetzt diese Zusammenfassung. Und einen Tag nachdem wir Tacheles aufgezeichnet haben, kam dann die Meldung, die haben sich jetzt, die sind auch vor Gericht, ne, Untersuchungshaft, da müssen jetzt zum Untersuchungsgericht und so. Und da hat der Anwalt gesagt, ja, also meine Mandanten, die sehen das nicht als Mord. Das war kein Mord. Die haben den Auftrag ihrer Vorgesetzten ausgeführt. Sie hatten den Auftrag, diesen Mord durch die Frau zu liquidieren. Das war eine staatlich angeordnete Liquidierung. Das war kein Mord. Die sind unschuldig. Und das ist jetzt die Argumentation. So gehen die vor Gericht. Also das heißt, offensichtlich, das war vorher, habe ich letzte Woche schon gesagt, das war offensichtlich. Ja, die haben $150.000 hat die ganze Operation in Monaco gekostet. Ja. Das ist alles nachgeprüft worden, konnte man sehen an Kontoauszügen und Bitcoin. Die haben das bezahlt, die Jungs haben das Geld nicht. Das heißt, sie haben es vom Geheimdienst bekommen. Der Geheimdienst bestreitet alles, aber die sagen ja, nee, wir haben zuerst diese Frau bezahlt, damit sie den Mann in Monaco in die Luft sprengt. Und dann, um die Zeugen zu beseitigen, haben wir sie hier die Täterin haben wir hier in der Ukraine selbst hingerichtet. So, im Auftrag unseres Geheimdienstes.
Praktisch.
Oh, mal gucken, wie es weitergeht.
Sehr praktisch, das Ganze.
Auch wieder in deutschen Medien, ne? Nö. Nö.
Was sagt Frau Hayali dazu?
Na, Halali, ja. Nee, gar nichts. Es ist alles verrückt.
Wir kommen zum Showdown für heute schon. Wir haben noch einen Artikel über die NATO. NATO 3.0 hast du das genannt. Wie die USA die NATO umbauen wollen und was das für Europa, Asien und den Nahen Osten bedeutet. Na, im ersten Moment denkt man ja, Donald zieht die NATO ab. Aber das glaube ich erst, wenn es passiert. Ich glaube, dass das alles in eine ganz andere Richtung geht. Was kannst du uns dazu sagen?
Es ist eine Übersetzung, aber ich fand das sehr spannend, weil ich hatte selbst auch eine Analyse gemacht über die Abschlusserklärung vom NATO-Gipfel in Ankara. Und die Erklärung, ja gut, also es war jetzt alles nicht so schrecklich kompliziert, aber da hat jetzt ein russischer Analyst noch ein bisschen tiefer rein. Nee, halt gar kein Russisch, ist Amerikaner. The Cradle. Ein Türke wohl, Mehmet Ali Gula, aber der hat für den amerikanischen The Cradle geschrieben. Also amerikanischer Artikel. Und der Begriff NATO 3.0, der geistert schon länger durch die Welt. NATO 1.0 war der Kalte Krieg. Dann nach der Sowjetunion gab es dann NATO 2.0, also mit neuen Aufgaben, plötzlich keine Panzerarmee mehr, da gab es ja da was ich Krieg gegen den Terror, was sie sich da ausgedacht haben. Und jetzt ist eben NATO 3.0, wo es gegen Russland und gegen China geht. Und die haben, hier hat also die Leute, oder der Autor von dem Artikel, den ich übersetzt hat, der hat eigentlich sehr schön mal zusammengefasst, wie die NATO sich jetzt aufstellt. Das sind ein paar Sachen, die sind durchaus interessant. Dass die USA schon lange auch nach Asien wollen mit der NATO, haben wir oft gehabt. Die USA versuchen ja schon lange in Asien so eine NATO zu basteln aus Australien, Japan, Südkorea und so, ne, so Philippinen, was nie so richtig klappt, auch vor allem, weil Südkorea und Japan nicht miteinander können. Und der Plan der USA war schon lange, die NATO auch auf den Pazifik auszudehnen. Das ist wohl jetzt auch wieder der Versuch, wobei eben der Punkt ist, dass es jetzt zu versuchen, bekannterweise, die Europäer sollen mehr für Rüstung ausgeben, sollen sich selbst um sich kümmern und die USA im Gegenzug kümmern sich um Asien, um China. Aber interessant wird es auch beim Nahen Osten am Ende. Weil beim NATO-Gipfel gab es einige interessante Dinge, die ich spannend fand. Es gab einen Streit zwischen Türkei und USA. Die Türken wollten Patriots kaufen, Luftabwehr. Die USA haben gesagt, nö, wollten sich der Türkei nicht verkaufen. Erdogan hat zu sehr eigenen Kopf. Erdogan, Türkei war aber gleichzeitig mit im Entwicklungsteam für die F-35. Mhm. So, dann haben die Türken gesagt, wenn wir Patriot nicht kriegen, kaufen wir die russische S-400. Haben die russische S-400 gekauft. Darauf haben die USA ja die Türken aus dem F-35-Programm rausgeschmissen und sogar Sanktionen gegen NATO-Partner Türkei verhängt. Und nun scheint man sich geeinigt zu haben, zumindest gab es diese Erklärung in Ankara. Trump hat wohl gesagt, ja nee, also die Türken können die F-35 jetzt wohl doch bekommen. Und parallel dazu gab es Meldungen, dass die Türken die S-400, also ihr Flugabwehr aus Russland, an irgendeinen Golfstaat verkaufen. Ist unbestätigt, weil das können sie ja nicht ohne Erlaubnis aus Moskau. Es gibt ja bei Waffengeschäften immer die Endverbleibsklausel. Das heißt, du kannst nicht einfach Kriegswaffen, die du kaufst, einfach weiterverkaufen irgendwohin. Dann musst du die Erlaubnis des Verkäufers haben. Also von daher mal gucken, was daraus wird. Aber es gab diese Meldung. Und da wird es eben richtig spannend, weil für den Nahen Osten haben die USA, zumindest nach dieser Analyse, und das ist für mich sehr schlüssig, für Israel eine gewisse Führungsrolle im Nahen Osten vorgesehen. Das sieht man ja auch in der ganzen Iran-Geschichte und so weiter. Mhm. Auch an dem Versuch, dieses Abraham-Abkommen hinzukriegen. Also es spricht das Abkommen zwischen Israel und den Arabern zur Versöhnung. Denn es geht seit ewig durch die Schlagzeilen, ist jetzt durch den Gaza-Krieg ein wenig in den Hintergrund gerückt, fanden die Araber jetzt nicht so toll, was Israel da gemacht hat, aber ist nicht vom Tisch. Also das heißt, für Europa soll die NATO so umgebaut werden, die NATO, Europa wird radikal militarisiert, stellt sich gegen Russland, notfalls auch im Krieg. Die USA kümmern sich vor allem um China und festigen da noch eine chinesische NATO. Wenn die NATO selbst auch, wir sehen das ja an Missionen, wenn deutsche Fregatten plötzlich durch die Straße von Taiwan fahren, also die NATO funkt auch in Asien rum. Und im Nahen Osten soll Israel so ein bisschen die Führungsrolle übernehmen. Und da bin ich sehr gespannt, wie das mit der Türkei zusammenpasst. Weil Israel hat protestiert, als Trump sagte, Türkei kriegt F-35. Fand Israel gar nicht gut. Mhm. Weil Türkei, also Netanyahu und Erdogan oder umgekehrt, die können nicht miteinander. Erdogan ist ganz böse, was Gaza angeht. Also wird spannend. Aber was was hier geschrieben ist, eben relativ logisch. Nahe Osten kontrolliert vor allem über Israel. Nur, wie machen die Türken damit? Und so weiter. Also es ist ein spannender Artikel. Ich fand den sehr interessant. Darum habe ich ihn übersetzt. Der ist jetzt, da kann man, wie gesagt, einiges zum Nachdenken, so Gedankenfutter mal finden, Gehirnfutter. Weil das da relativ gut zeigt, wohin es wohl gehen soll und auch, wo in meinen Augen die Probleme sind. Also Türkei und Israel an einem Tisch, dass die sich im Nahen Osten nicht gegenseitig die Füße treten, schwierig, aber lass mal strategisch denken. Erdogan ist alt, Netanyahu ist alt, beide über 70. In 10 Jahren sind sie Nachfolger. Wenn die USA es schaffen, auf diese Nachfolger einzuwirken, dass da Leute sind, die eher USA treu sind, könnte diese Idee aufgehen. Nicht unter Erdogan und Netanyahu, aber unter deren Nachfolgern. Mal gucken. Also, wie gesagt, ist jetzt so ein, ne, können Experten lange philosophieren. Ich fand ihn interessant, dann übersetzt.
Hast du von der Maßnahme gehört oder von dem Unterfangen gehört, dass die israelischen und amerikanischen Streitkräfte fusionieren sollen? Also jetzt nicht nur militärisch, sondern auch von der Kommandoebene, was übrigens auch die Schwester von Lindsey Graham jetzt mit auf den Weg bringt, weil diese Stimme ist da ganz, ganz wichtig. Dass da also schon die konkreten Planungen weit, weit fortgeschritten sind und das dann irgendwann ansteht.
Weiß ich nicht, kann ich mir so nicht vorstellen. Aber es gab andere Meldungen, die ich spannend fand, nämlich die Versuche, und das sind konkrete Gesetzesvorhaben, die jetzt teilweise im US-Haushalt drinstehen, Israel einzubinden in die Entwicklung der absolut modernsten amerikanischen neuen Waffen. Das heißt, Israel wird da so tief eingebunden, dass man Israel nicht mehr rausnehmen kann. Das heißt, die Israelis haben Zugriff auf die Hightech-Entwicklung. Das sind Sachen, die da im US-Kongress
und sind ja selber in Sachen Waffenentwicklung auch ganz weit mit vorne.
Ja, aber wie gesagt, bisher noch relativ einzeln. Aber anscheinend gibt es so Tendenzen, die in Washington, die Israelis tief da drin verankern wollen. So tief, dass sie im Grunde integraler Bestandteil sind und das gar nicht mehr ohne die geht. Dass die ihre Streitkräfte zusammenlegen, glaube ich nicht. Wobei, vielleicht im Nahen Osten. Jetzt nicht weltweit, aber so ein Nahostkommando. Könnte man ja machen. Also, wie gesagt, generell, die große Frage ist für mich im Moment, wer ist der Schwanz, wer ist der Hund? Bei Israel und USA. Dass die jüdische Lobby in den USA mächtig ist, es kann ja keiner in ein Bundesamt in den USA gewählt werden, der Israel kritisch ist. Geht nicht. Der wird von der jüdischen Lobby gnadenlos vernichtet. Die haben richtig Geld und die haben auch Macht und Einfluss. Wie gesagt, Trump braucht eigentlich den Frieden mit dem Iran, wenn er seine Wahlen gewinnen will. Jetzt hat er den Frieden aber wieder zerstört, weil Israel ihn nicht will, weil Netanyahu seine Wahlen auch gewinnen will und beide Wahlen sind im Herbst. Netanyahu hat sich durchgesetzt.
Also der Einfallsreichtum dieser ganzen Menschen, die mit Militär sehr eng verbunden sind, ist ungebrochen. Und ich habe das Gefühl, dass wir in den nächsten Wochen diesbezüglich genauso viel Material haben wie jede Woche. Es wird auf jeden Fall der Sommer, ne, ich weiß nicht, wir haben es schon mal gehabt, den Titel so letzter Sommer vorm Krieg und sowas. Ich will das nicht heraufrufen, aber wer weiß, was ist, ne? Wer weiß, was
ist. Also ich geb mal eins mit rein. In Russland sind im September Duma-Wahlen, ich glaube 20. September. Ich glaube nicht, dass Russland vorher allzu viel machen wird. Die russische Regierung will das wohl ruhig über den Tisch kriegen, die Wahlen. Natürlich können wir davon ausgehen, dass die Ukraine enorm provozieren wird. Wir können uns also wahrscheinlich darauf vorbereiten, dass wir im August ganz nochmal richtig fiese Provokationen aus der Ukraine sehen und in Russland Unruhe zu schaffen vor der Wahl. Aber ich denke, dass die Russen große Entscheidungen oder Aktionen erst nach den Wahlen machen. Also ich denke, aus Russland jetzt was zu erwarten vor der Duma-Wahl, also in den nächsten 2 Monaten, halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube immer mehr, dass es jetzt zunächst mal bis zur Wahl soll, alles ruhig gehalten werden soll.
Und danach ist ja dann schon wieder diese Matsch- und Schlammperiode, Rasputnica oder wie das heißt, ja?
Ja gut, wie gesagt, wir sind ja ist doch egal. Die Zeiten der schnellen Panzervorstöße sind eh vorbei.
Spielt dann gerade, aber Drohnen können auch nicht immer fliegen, ne?
Ja gut, Drohnen können, aber denen ist der Matsch egal. Drohnen, okay, Regen und Nebel ist doof. Aber im Rasputnica ist nicht ständig Regen und Nebel. Es ist Matsch. Also ich habe es ja erlebt, wenn da die Schwarzerde matschig ist, da können Panzer stecken bleiben, so fies ist der Schlamm. Ja, also es ist ja, die Abrams-Panzer sind so schwer, die haben sich da festgefahren und haben sich ja von der Front wieder weggeholt. War völlig
Ja,
sinnlos.
ich kenne die Bilder noch. Ja.
Ja, die konnten ja, die mussten die Panzer aus dem Dreck ziehen, weil Panzer nicht durch den Dreck kommen. Das ist schon fies. Und ich bin da mit Jeeps durchgefahren. Das ist ein unglaublicher. Also es ist wirklich erstaunlich, was es da an Schlamm gibt. Aber wenn es eben keine schnellen Operationen mehr gibt wegen der Drohnen, ist das auch egal.
Die Zeit der Belletristen hatten wir auch schon als Titel.
Ja.
Thomas, wir sind durch für diese Woche. Du darfst jetzt wieder weiterfahren. Du bist dann wieder unterwegs.
On the road again.
Gute
Und
Reise.
Benzin habe ich. Ja, Benzin habe ich. Ohne Ende.
Dann bunker mal fleißig. Wir sehen uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, alles Gute und nach draußen wünschen wir schönen Abend, morgen oder wann auch
Wochenende.
immer ihr uns jetzt geguckt habt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Tacheles.